Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lass uns mal beten. Herr Jesus, wir preisen dich, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, dass du in unser Leben gekommen bist und dass du Rettung und Heil gebracht hast. Ja, und dass du wiederkommst und alles in Ordnung bringen wirst, Herr. Und das, was jetzt klein und schwach ist, Herr, dass ja, die Sanftmut, die Demut, die Liebe, die Treue, die Freundlichkeit und Güte, das wird groß sein. Und all das, was heute groß ist, die Selbstsucht, Gewalt, Macht, Gier, das wird klein sein. Denn du bist der Gott, der das Hohe erniedrigt und das Niedrige erhöht. Und da preisen wir dich. Wir preisen dich, dass wir dich kennen dürfen und dass du durch deinen Geist diese Hoffnung in unser Herz gegeben hast, die stärker ist. Dieser Glaube, der stärker ist als all das, was dem entgegensteht. Wir preisen dich, dass du lebst und dass du in uns lebst. Und danke, dass wir jetzt dein Wort lesen können, dieses kostbare Wort, was unseren Glauben stärkt, was uns aufbaut, was uns ausrichtet, was uns reinigt. Danke, Herr, für dein Wort. Bitte segne dein Wort für uns, wenn wir es lesen, wenn wir darüber nachdenken. Amen. Wir lesen im Jesaja Kapitel 21 und Vers 13. Ausspruch gegen Arabien. Ist nicht ganz sicher, ob diese Übersetzung hier so korrekt ist. Wir haben eigentlich vorher immer wieder das Wort Ausspruch über ein Volk, über ein Land. Hier steht gegen, aber meines Wissens steht hier nicht ausdrücklich gegen. Das werden wir auch sehen, dass das gar nicht so der Fall ist, dass es hier gar nicht darum geht, dass Gott hier gegen ein Land oder eine Nation spricht. Aber Gottes Aussprüche sind tatsächlich über die Völker, weil er der Herr über die Völker ist, Herr über die Nationen. Wir sollten nicht über andere Menschen sprechen. Warum? Weil das Ausdruck einer überheblichen Haltung ist. Wir sollten nicht über Menschen sprechen. So oft ertappe ich mich dabei, dass ich mit jemandem rede und wir reden über jemand anders. Von oben herab. Als ob wir der Richter sind. Als ob wir die Herzen kennen. Als ob wir Bescheid wissen. Als ob wir die Herren sind. Unser Bruder, großer Bruder Paulus hat das so wunderbar ausgedrückt. Wir predigen Christus, nicht uns selbst. Wir predigen Christus, uns aber als eure Diener. So soll es in der Gemeinde sein, sagt Paulus. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Unser Reden soll nicht sein über andere, sondern allerhöchstens von anderen. Das habe ich übrigens von Peter gelernt. Und Peter hat es aus der Bibel. Und Gott muss uns helfen. Wisst ihr, wir können das doch nicht. Es ist unser Fleisch. Es bricht immer wieder durch. Wir meinen, wir sind was Größeres, wir sind was Besseres. Und die anderen, über die wir reden, sind was Niedrigeres, über das wir urteilen und dann auch richten können. Aber Gott sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und ich sage dir, höre das nicht mit diesem Ohr. Ja, genau, gib's mal meinem Bruder. Gib's mal meiner Schwester. Nein, ich sage das zu mir, nicht zu euch. Es ist das Wort Gottes an mich und nicht an euch. Ausspruch über Arabien, es ist der Herr, er darf reden. Er darf sagen, er ist der Herzenskenner. Er kennt dein Herz, er kennt mein Herz. Durch und durch. Ich glaube, letztes Mal hatte ich es auch gesagt. Das ist irgendwie nochmal so eigentlich eine tiefe Erkenntnis. Aber ich muss sie auch zulassen in meinem Herzen. Ich muss es auch ranlassen, dass es arbeitet und wirkt. Es ist nicht, weißt du, es reicht ja nicht. Boah, ich habe was erkannt hier. Ne? Wenn wir meinen, was erkannt zu haben, dann haben wir noch nicht erkannt, wie wir kennen sollen. Ich muss es ranlassen. Ja, David im Psalm 139, Herr, du kennst mich durch und durch. Du erkennst mich. Du weißt, was in mir ist. Du weißt, was auf meiner Zunge sein wird, noch bevor ich es ausgesprochen habe. Du kennst mich durch und durch. Und wisst ihr was? Das macht David Angst. O Herr, wo soll ich denn hinfliehen vor dir? Ich will am liebsten weglaufen. Das ist ja krass, diese Vorstellung, dass Gott mich durch und durch kennt, bis ins tiefste Innerste meines Wesens. Ich will lieber weglaufen. Aber dann kommt diese höhere Erkenntnis. Aber es ist ja bescheuert. Wohin ich auch immer hinlaufe, wohin ich mich auch immer fliehe vor dir, da gibt's keinen Ort. Ich kann nirgendwo hin. Ich kann mich nicht in ein Dunkel verkriechen, denn du bist Licht und du machst das Dunkel Licht. Wisst ihr, weil er uns ergriffen hat und er lässt uns nicht mehr los. Wisst ihr, und dieses Licht, was er in uns hineinleuchtet, das ist ja das Licht seiner Liebe. Er leuchtet hinein in mein Leben, nicht um mich zu verurteilen, sondern um mich zu reinigen, zu heilen, neu zu machen. Und David kommt am Ende zu diesem Schluss, als er darüber nachgedacht hat, dass er doch Gottes Kind ist, von Gott geschaffen und dass Gott alles kennt und alles weiß und er, so sehr er auch nachdenkt, er ist immer noch bei Gott. Gott hat ihn ergriffen und hält ihn in seiner Hand. Er ist sein Kind, sein geliebtes Kind. Wisst ihr, was er am Ende sagt? Ja, Herr. Prüfe mich. Ja, Herr, durchleuchte mich. Ja, Herr, ich will's wissen. Ich will auf den richtigen Weg geführt werden. Ja, Herr, ich möchte das. Weil das ist gut. Ich will nicht auf diesem mühseligen Weg, auf diesen elenden, menschlichen, fleischlichen Weg gehen, sondern ich will im Licht wandeln, im Licht des Herrn wandeln. Ich will in deinem Licht wandeln, weil du bist gut und du machst das gut mit mir. Gehen wir hier rein in den Text in Vers 13. In der Wildnis von Arabien müsst ihr übernachten, Karawanen der Dedaniter. Bringt dem Durstigen Wasser entgegen, Bewohner des Landes Thema. Geht dem Flüchtling entgegen mit Brot für ihn. Denn sie flohen vor den Schwertern, vor dem gezückten Schwert, vor dem gespannten Bogen und vor der Wucht des Krieges. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, in noch einem Jahr, hart wie die Jahre eines Tagelöhners, wird alle Herrlichkeit Kedars verschwinden. Und die übrig gebliebene Zahl der Bogen der Helden von den Söhnen Kedar wird gering sein, denn der Herr, der Gott Israels, hat geredet. Hier finden wir wieder Namen von Völkern, die uns erstmal nichts sagen. Deswegen habe ich nochmal wieder eine schöne Karte, wenn wir sie denn haben. Gleich haben sie. So, wir sehen hier den Nahen Osten und wir sehen, es geht tatsächlich um Arabien. Es geht um das Land, was noch weiter südlich ist. Wir hatten von Israel gesprochen, wir haben von Edom gesprochen, von Edom gelesen, was im Süden des Toten Meeres ist. Und jetzt noch weiter südlich, da geht es noch weiter südlich. Thema Dedan. Und das waren Handelsstädte, reiche Handelsstädte. Handelsrouten waren das. Da gab es so Oasen, da gab es Wadi, die tatsächlich auch belebt waren sozusagen. Da ist nicht nur Sandwüste, sondern da gab es eben auch diese Handelsrouten und Handelsstädte. Und das, wovon jetzt hier die Rede ist, auch die Kedar ist ein Volksstamm, der aus der Nachkommenschaft Ismaels herauskommt. Also es geht hier um das nordöstliche Arabien. Und tatsächlich ist in der Geschichte ist es interessant, wie das, was Jesaja hier vorausgesagt hat, nämlich den Krieg, der dorthin getragen wird. Wir wissen ja, diese ganzen politischen Vorgänge, die bei Jesaja im Hintergrund sind, die Babylonier, erstmal die Assyrer und dann die Babylonier, die sich als Weltmacht etablieren und alles Mögliche erobern und alle möglichen Kämpfe und Allianzen und alles, was da so die ganze Zeit abgeht. Und es war tatsächlich so, als die Babylonier Macht ergriffen haben, dass dann der letzte große babylonische König nach Nebukadnezar, bevor die Perser dann das Weltreich der Babylonier erobert haben, für sich eingenommen haben, das war um 540 vor Christus herum, ungefähr 10-12 Jahre davor ist der babylonische König dort unten vorgedrungen und hat dort diese Städte eingenommen. Erst Dedan, dann Thema. Und der König, der babylonische König Nabonid, hat tatsächlich auch in Thema dann seinen Regierungssitz gehabt für eine Zeit lang, bevor er dann durch die Bedrohung der Perser wieder zurückgekehrt ist nach Babylon. Aber er konnte nichts mehr ausrichten, konnte dem König Kyros nichts mehr entgegensetzen. Also Jesaja weissagt über das Gericht, was über Arabien kommt, der Krieg, der über Arabien kommt. Aber was sagt er hier? In Vers 14. Das Bild ist also die Karawanen der Dedaniter, sie müssen fliehen nach Thema, weil Dedan erobert wird. Und dann sagt er in Vers 14, bringt dem Durstigen Wasser entgegen, Bewohner des Landes Thema. Geht dem Flüchtling entgegen mit Brot für ihn. Denn sie flohen vor den Schwertern, vor dem gezückten Schwert, vor dem gespannten Bogen und vor der Wucht des Krieges. Ich finde das sehr interessant. In seinem Wort über Arabien, hier sogar gegen Arabien übersetzt, sind hier Worte, die aus dem tiefen Herzen Gottes kommen. Seine Liebe zu denen, die elend sind, die verfolgt sind, die erniedrigt sind. Und der Aufruf, gebt dem Durstigen Wasser. Gebt dem Flüchtling Brot. Geht ihm entgegen. Denn sie flohen vor dem gezückten Schwert. Wisst ihr, mittendrin ist Gott barmherzig, immer noch der barmherzige Gott. Und seine Barmherzigkeit, wisst ihr, die fragt eben nicht danach, hat derjenige, der hier so elend ist und dem ich Barmherzigkeit entgegenbringe, hat er es verdient? Und das ganze Thema, das beschäftigt uns doch intensiv gerade, oder? Und dann gibt es, wisst ihr, das ist wie, wir Menschen, wir sind doch so unbeständig. Ich bin so unbeständig in meiner Seele, weißt du? Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Auf und ab, auf und ab. Heute geht's mir gut, morgen bin ich wieder total down. Heute bin ich down, morgen geht's mir wieder gut. Damit kann ich mich auch trösten, wenn ich down bin, kann ich sagen, naja, wird auch schon wieder gut werden. Aber so sind wir doch als Menschen, so unbeständig. Wir haben vorhin die Treue Gottes gepriesen und ich musste auch echt daran denken. Ich bin so unbeständig als Mensch. Aber wie gut ist, dass Gott so treu ist, oder? Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist der treue Gott. Er ist derselbe. Auf ihn kannst du dich verlassen. Auf seine Gnade und Barmherzigkeit kannst du dich verlassen. Auf seine Liebe. Ist doch so wunderbar, oder? Wie war es, als sie Jesus in Jerusalem begrüßt haben? Hosanna dem Sohn Davids! Wunderbarer König, wir begrüßen dich mit Palmen, mit Jubel, mit Gesang. Halleluja! Eine Woche später, kreuzige ihn! 2015, welcome, Flüchtlinge! Heute, schmeißt sie raus! Rauf und runter. Wie ist gerade so, wie wir uns gerade so fühlen, wie es gerade so passt, ne? Ich spreche nicht davon, dass wir in politischen Fragen vernünftige Lösungen finden müssen, in verschiedenen Fragen. Das ist unheimlich schwer und wir müssen für unsere Politiker beten. Aber mir geht es um die Stimmung, wisst ihr? Und wir lassen uns so leicht von der Stimmung leiten. In welcher Stimmung sind wir gerade? Wisst ihr, und Jesus Christus ist derselbe. Er bleibt derselbe. Was sagt er? Gib dem Durstigen zu trinken. Gib dem, der hungrig ist, gib ihm Brot. Und selbst wenn es dein Feind ist, gib ihm zu trinken. Gib ihm was zu essen. Lass dich bewegen in deinem Herzen von dem Elend, von der Not. Und frag nicht danach, hat er es auch verdient? Warum? weil Gott so gnädig und barmherzig mit mir gewesen ist. Und ich habe es nicht verdient gehabt. Er hat sein Leben für mich gegeben am Kreuz von Golgatha. Und das feiern wir heute. Wir erinnern uns daran, an die Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn. Ohne dass wir es verdient haben, hat er sich unseres Elends erbarmt, hat sich herabgebeugt in den Staub, ist selbst in den Staub hinabgekrochen, hat all die Schläge, all die Beschimpfung und die Schande auf sich genommen, ist durch den Staub gekrochen. Warum? Um dich und um mich zu erlösen. Um dich und mich zu Kindern Gottes zu machen, dass wir einen geliebten, einen Vater im Himmel haben, der uns liebt, dass wir in diese Beziehung hineinkommen. Er hat uns das eröffnet. Haben wir verstanden, wie groß seine Gnade über unser eigenes Leben ist? Wenn wir das verstanden haben, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir frei, selber gnädig und barmherzig zu sein mit anderen. Gib dem Hungrigen, gib dem Durstigen, gib dem Flüchtling. Wisst ihr, wenn wir in die Geschichte Israels hineingucken, Mose, der große Prophet Israels, er war ein Flüchtling. Aus eigener Schuld. Aus eigenem Verschulden. Er hat einen Mord begangen und ist geflüchtet, um nicht verurteilt zu werden, gerechtfertigterweise verurteilt zu werden. Und diesen Mörder hat sich Gott erwählt, um ihn zum Retter Israels zu machen. Aber auch Jesus, er hat nichts Unrechtes getan und war Flüchtling. Gott hat ihn das Schicksal eines Flüchtlings erleiden lassen. Ja, er hat es vorausgesagt. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten herausgeholt. Das haben wir in Matthäus jetzt gelesen. Er hat es so für sein Leben geplant, dass da jemand hinter seinem Leben her sein würde, dass da jemand das Schwert zücken würde, um ihn umzubringen. Und er musste fliehen. Gott hat nicht einen Engel gesandt und die ganzen Schergen des Herodes platt gemacht, sondern er hat es zugelassen, dass dieses kleine Baby Jesus ausgeliefert, er hat es den Händen eines Mannes anvertraut, der tatsächlich ein treuer Diener Gottes war. Und er hat gehört, flieh. Ja, und er hat seine Frau genommen und das Baby und ist geflohen nach Ägypten. Jesus war Flüchtling. Die Jünger waren Flüchtlinge. Jesus hat es ihnen vorausgesagt. Wer sind die Jünger? Nicht auch du und ich? Was hat er gesagt in Matthäus 10, Vers 23? Matthäus 10, Vers 23. Wir lesen mal über Vers 21. Vers 21. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern. Nette Voraussage, oder? Warum wundern wir uns, dass diese Dinge passieren? Vielleicht in unserer eigenen Familie? Warum wundern wir uns, dass sie passieren in unserem Umfeld und in der Weltgeschichte? Jesus hat es gesagt, es wird so kommen. Und er hat es gesagt, damit die Jünger, damit wir uns nicht täuschen und dann am Ende in einer großen Enttäuschung landen. Sondern dass wir die Wahrheit wissen, dass wir darauf eingestellt sind. Es wird der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen.
Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Diese Situation, es ist die Aussendung der 12 Jünger in Israel. Und es hat eine besondere Situation, es ist eine besondere Situation, aber er spricht von Verfolgung. Und er spricht davon, flieht. So wie ich geflohen bin nach Ägypten, meine Eltern mit mir, so sollt ihr auch fliehen, wenn ihr verfolgt werdet. Und das spricht nicht davon, dass wir immer, wenn wir verfolgt werden, fliehen sollen und müssen. Jesus ist auch nicht geflohen. In einer Situation ist er nicht geflohen. Er wäre gern geflohen. Aber er hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet und hat gesagt, ja, ich weiß, ich muss hier stehen bleiben. Ich muss diesen Weg bis zu Ende gehen. Paulus, er ist geflohen in Verfolgungssituationen, immer wieder. Aber er wusste, an einer Stelle wusste er, hier darf ich nicht fliehen, ich muss nach Jerusalem gehen. Auch wenn mir gesagt wird, da wird Gefängnis auf dich warten. Er wusste, er musste dorthin gehen, vom Herrn her. Flucht ist nicht immer die richtige Option, aber sie ist oft die richtige Option. Wenn ihr geflohen seid, Geschwister, lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Jesus ist geflohen und die Jünger sind geflohen. Und Matthäus 25, Vers 35, lasst uns das mal aufschlagen. Da lehrt Jesus uns. Und Jesus redet hier nicht von Politik, Geschwister. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich rede hier nicht von Politik. Ich rede von unserem Herzen. Ich rede davon, was Jesus, unser König Christus, will für uns, für unser Herz. Und für unser Leben dann auch. Er soll regieren in meinem Leben, nicht und versteht das bitte auch nicht falsch, Olaf Scholz. Natürlich ist er mein Bundeskanzler und ja, ich ehre und respektiere ihn und ich folge ihm so, wie Gott mich das lehrt. Aber der König meines Herzens, das ist Jesus. Und deswegen muss ich ihn hören, unabhängig davon, was Politik entscheidet und wie Politik, in welche Wege Politik geht. Und was sagt hier Jesus in Matthäus 25, Vers 35? Mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Und sie fragen in Vers 37, dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Vers 40, und der König wird antworten und sie ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wisst ihr, so ist es für uns eine Ehre, jedem Elenden, jedem Erniedrigten, jedem Verfolgten, jedem Hungrigen, jedem Durstigen zu dienen, weil wir in ihm Christus dienen. Es ist eine Freude. Und so haben die Gerechten, die hier antworten im Gericht, sie antworten, wir haben das gar nicht gecheckt. Aber Jesus erzählt es den Jüngern, um ihnen das vor Augen zu führen. Hey, Das ist die Gesinnung der Gerechten. Sie fragen nicht viel danach, sondern sie tun es einfach. Sie tun es einfach. Und das ist das Herz. Das ist das Herz Gottes. Und das wird hier auch in Jesaja deutlich. Na, über diese für uns heute unbedeutenden Städte in Arabien, wisst ihr? Wir können damit nicht viel anfangen, so, ne? Damals waren das schon auch bedeutende Handelsstädte. Mit vielen Menschen. Aber Gott hat sich um die gekümmert. So wie es in Jona heißt, von Ninive, ne? Wo Jona nach Ninive geschickt wurde, um dieser großen, mächtigen Stadt das Gericht anzusagen. Na, was sagt Jona? Ist total enttäuscht hinterher, dass Gott diese Stadt nicht vernichtet hat. Sie haben Buße getan, sie sind umgekehrt, sie haben Gott gesucht und Gott hat vergeben und Gnade geschenkt. Und dann lässt Gott so eine Pflanze wachsen, die ihnen Schatten bringt, und er freut sich so an dieser Pflanze. Und dann, ja, und dann lässt Gott es aber zu, dass diese Pflanze dann auch verdorrt. Und Jona ist total missmutig und Gott sagt, erklärt ihm, weißt du, du kümmerst dich, du bist um diese Pflanze bekümmert, die du nicht hast wachsen lassen. Aber sollte ich nicht um diese vielen, vielen Menschen bekümmert sein? Gott ist so bekümmert um diese Menschen, denen der Krieg bevorsteht, die Verfolgung, die Not, das Elend, die Flucht, Hunger und Durst, dass er dieser anderen Stadt sagt, nehmt die Flüchtlinge auf, kümmert euch um sie. Und er sagt das hier durch Jesus, seinen Sohn, sagt Gott uns das. Das ist mein Herz. Und es geht hier nicht, wie gesagt, um die Frage, haben die es verdient? Das Elend, in dem wir Menschen alle sind, ist alles selbstverschuldet. Unsere Sünde hat uns in diese Lage gebracht. Aber Gottes Gnade ist überfließend. Sie ist gnädig. Die Gnade Gottes, das ist das, warum wir leben. Das ist das, warum wir heute feiern dürfen. Warum wir uns freuen dürfen, ist die Gnade Gottes. Weil Gott uns so gnädig ist. Wisst ihr, weil er unseren Durst gesehen hat. So wie die Frau am Brunnen, Johannes 4. Johannes 4, Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wisst ihr, wir haben oft diesen Gedanken, ja, wenn wir jetzt Menschen, die in Not sind, helfen und ihm Brot und Wasser geben, dann werden die auch wieder durstig und wieder hungrig. Und wir haben doch gar nicht genug. Was sagt Jesus? Gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger sagen, wir haben hier nur einen kleinen Jungen, der hat 5 Brote. Was ist das für so viele? Fragt Andreas Jesus. Was ist das für so viele? Aber Jesus sagt, lass sie sich lagern und dann teilen wir. Dann machen wir kleine Stückchen draus und teilen das an alle aus. Und dann reicht es für alle. So kleine Stückchen, also aus 5 Broten, wenn du das wirklich zerteilst immer, ne, dann kriegst du am Ende so ein kleines Witzelchen für 5000 Leute. Aber alle sind satt geworden. Uli, ne? Ist doch der Hammer. Also entweder ist das Wunder, dass sie alle satt wurden durch so ein kleines Krümelchen, oder das Brot hat sich so vermehrt. Und am Ende sind ja noch Brocken übrig geblieben. Also irgendwie muss es schon eine Brotvermehrung gewesen sein. Wunderbare. Jesus sagt, das Wasser, von dem du trinkst, da wirst du wieder von durstig werden. Aber es gibt ein Wasser, es gibt einen Durst. Den kann dieses natürliche Wasser nicht stillen. Und wisst ihr, das ist das, worum es Gott eigentlich geht. Du und ich, wir haben Wasser des Lebens empfangen aus der Quelle. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens. Und von dir leben wir. Das ist das, was wir gesungen haben. Das ist die Wahrheit. Das ist das Wasser, von dem ich lebe, der Heilige Geist, die Gnade Gottes, die sich in mich ergießt, die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, wo Gott sich uns zu eigen gibt und sagt, ich bin dein und du bist mein. Wie wunderbar ist das? Was für eine Gnade, die wir empfangen durften, dass er uns, wie wir die Frau am Brunnen, wie wir so kommen und unser Wasser schöpfen. Und er ist uns begegnet und hat uns dieses Wasser gegeben, wo wir nicht mehr dürsten, wo wir erfrischt werden, immer und immer wieder. Und selbst wenn wir austrocknen, Gott lässt diese Quelle immer wieder fließen. Wir kommen zu dieser Quelle und erleben das Wasser des Lebens, den Heiligen Geist, im Glauben, im Vertrauen an ihn. Es ist Wasser, das ins ewige Leben quillt. Ja, das ist sogar eine Quelle in uns wird, die heraussprudelt aus uns. Das Durstige, die kommen zu uns und wir können ihnen Wasser geben. Aber es ist nicht unser Wasser, es ist nicht mein Wasser. Ich habe kein Wasser. Aber das Wasser des Lebens, er hat es mir gegeben und es fließt durch mich durch zu anderen hin, sodass andere, der Durst anderer Menschen gestillt wird. Und deswegen sagt Jesus, Offenbarung 22, 17, er sagt, Offenbarung 22, Vers 17, am Ende der Offenbarung, der Geist und die Braut, wer ist die Braut? Ja, die Gemeinde. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm! Und wer es hört, spreche, komm! Und wen dürstet, der komme. Der da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Heute ist es hier. Heute kannst du empfangen. Hast du Durst? Durst in deiner Seele? Gott will dich tränken mit seinem Wasser, mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit seinem unbedingten Ja zu dir, mit seiner Gnade, die dich nicht danach fragt, hast du es verdient? Nein, du hast es nicht verdient. Aber du vertraust Jesus, du vertraust dem, der sich für dich am Kreuz hingegeben hat und er möchte dir heute Wasser des Lebens geben, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und dann Johannes 6, Vers 35. Ich lese mal ab Vers 32. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater, Gott, der Vater, gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Das Brot des Lebens, wir teilen das Brot. Und Jesus sagt, das ist mein Leib, der für dich gebrochen wurde, der für euch gegeben wurde. den könnt ihr essen. Das könnt ihr essen. Das ist mein Leib. Das ist mein Leben. Esst das. Und ihr werdet, der Hunger eurer Seele wird gestillt werden. Und dann könnt ihr auch anderen davon weitergeben. Ihr könnt Jesus weitergeben. Ihr könnt Jesus den Menschen bringen, die hungern und dürsten, denen, die auf der Flucht sind, denen, die geknechtet sind, denen, die elend sind, die hungrig und durstig sind, die keine Heimat haben, die Fremdlinge sind. Ihr könnt ihnen von dieser neuen, ewigen Heimat etwas geben, die neue ewige Heimat, die wir alle haben, die wir alle suchen, die wir alle erwarten, nach denen wir uns alle sehnen. Wir sind alle Fremdlinge in dieser Zeit hier. Wir sind alle Flüchtlinge. Aber wir haben ein Zuhause gefunden in Jesus. Er ist jetzt hier, sein Geist, er stillt unseren Durst, er stillt unseren Hunger und wir werden gestärkt auf den Weg ans Ziel. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und das feiern wir heute. Und da musst du nicht fragen, was ist das für so viele? Wisst ihr, von Jesus haben gelebt Tausende, Abertausende, Millionen von Menschen im Laufe der letzten 2000 Jahre haben Millionen von Menschen von diesem Brot gegessen, von diesem Wasser getrunken und haben Hoffnung, Glauben für ihr Leben gehabt, haben ewiges Leben empfangen, Leben in Ewigkeit. Und so sagt Gott, komm her, wenn du Durst hast, komm her, wenn du Hunger hast, komm her, stärke dich. Wenn du zum Glauben gekommen bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann stärke dich heute in der Gnade. Stärke dich heute durch das Abendmahl. Sage ja, Herr, ich preise dich darüber, dass du dich in den Tod hineingegeben hast, um mich zu erretten. Aber lass uns auch beten, Herr, verändere mein Herz, was wir heute Morgen gehört haben. Forme mich in dein Ebenbild. Ich will auch so ein Mensch werden, durch den das Wasser des Lebens ausgeht. Ich will auch so ein Mensch werden, der die Hungrigen speist, der die Durstigen das Wasser gibt, der den Fremdling aufnimmt. Ich will diese Freiheit und diese Freude haben, die du hattest, dich selbst hinzugeben. Und wir brauchen dazu, was brauchen wir dazu? Kraft. Aber es ist sein Geist, ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und es ist das Mahl, was uns erinnert an die Gnade, die Liebe Gottes in Christus Jesus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat am Kreuz, der gestorben ist, begraben wurde, am dritten Tage auferstanden von den Toten, hat seinen Geist ausgesandt, dass er in uns lebt durch seinen Geist und wir diese Quelle in uns haben, die fließt und sprudelt für andere. Jesus, wir preisen dich, wir danken dir, dass du uns entgegengekommen bist mit Wasser und Brot, mit deinem kostbaren Heiligen Geist, ja, mit deiner Hingabe deines Leibes zur Erlösung, zur Errettung von uns allen. Wir preisen dich für diese Gnade, in der wir leben dürfen, in der wir stehen dürfen. Ja, und du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, und willst auch heute meinen Durst, meinen Hunger stillen, Herr. Dafür preise ich dich und danke dir, dass du so gnädig und barmherzig bist, obwohl ich es nicht verdient habe. Und ich möchte so auch auf meine Geschwister sehen, auf die Menschen um mich, die Hunger und Durst haben und die alle Gnade brauchen. Und ich will auch auf die Menschen sehen, die dich nicht kennen, ja, die so im Elend sind, die diese ewige, selige Hoffnung nicht haben. Das ewige Reich Gottes, ewige Herrlichkeit und Gemeinschaft im Frieden. Da wird kein Tod mehr sein, kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei. Da wird es keinen Hunger und keinen Durst mehr geben. Herr, wir preisen dich, dass wir diese Heimat haben, auf die wir hinzugehen, dass wir diese Hoffnung haben und dass wir dich haben, Herr, dass wir dich jetzt feiern dürfen im Mahl, dass wir uns erinnern dürfen an das, was du für uns getan hast, dass wir essen und trinken dürfen, aus Gnade. Aber mach du uns auch frei, dass wir Gnade üben, dass wir in derselben Weise Gnade üben, wie du uns gnädig gewesen bist. Amen.